Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Mal gucken, ob ich noch ins rechte Licht gerückt werde. So, ansonsten, schön, dass ihr da seid. Ich habe mich schon die ganze Woche auf den Gottesdienst gefreut und auch auf die Predigt heute. Aber ich freue mich auch, dass ich Manuel sehe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich glaube, einer der ersten, die ich im Gospelhaus getauft habe damals. Sehr cool. Schön, dass du da bist. Wahrscheinlich hast du deine Frau in die Emmaus-Gemeinde geschickt. Geh mal von aus. Okay. Ja. Also. Predigtthema, alle, die ein Gemeindeinfo bekommen und lesen, beziehungsweise die Wochenmail. Gemeindeinfo liegt ja draußen. Schon jetzt für den Januar. Bitte mitnehmen. Alle, die diese Wochenmail bekommen, die wissen schon, um was es heute geht. Und zwar habe ich so einen etwas unüblichen Ausdruck verwendet, und zwar enthüllende Auswirkung des Wortes Gottes. Ich könnte auch fast sagen, wie offenbarende Auswirkung des Wortes Gottes. Und zwar, bei mir ist es so, dass meine Frau sagte zu mir, David, du siehst morgens sowas von verpennt aus, man sieht dir immer an, dass du müde bist. Und so geht's mir also, wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich an den Spiegel und sag, guten Morgen, ich kenne dich zwar nicht, ich wasche dich aber trotzdem. Das war nicht immer so. Als ich noch im Metallberuf gearbeitet habe, so als junger Kerl, da hat es völlig niemand interessiert, wie ich ausgesehen habe. Das heißt, ich bin aufgestanden, ohne zu gucken, wer da ist, mir die Zähne geputzt, zur Arbeit und dann in meinem Blaumann da den Tag über gearbeitet. Blöd war es nur, wenn du dann entweder zum Chef gerufen wurdest oder als Unverheirateter irgendeine attraktive Sekretärin denn vorbeilief, die noch irgendwas von einem wissen wollte, dann dachte man sich, hätte es doch besser vorher nochmal einen Blick auf dich geworfen. Kennt ihr das auch? Wenn du verschlafen bist, spät dran, es reicht nicht mehr zum Frühstücken, nur schnell einen Kaffee, Zähne putzen und los. Und die Menschen schauen dich zwar komisch an, aber vielleicht auch einfach nur, weil du gehetzt wirkst und später beim Gang auf die Toilette und Blick in den Spiegel, du guckst näher an einen Mundwinkel und dann hängt da noch Zahnpasta. Jetzt ist die erste Frage, vielleicht ist es ja noch keinem aufgefallen, das wäre so die große Hoffnung. Das zweite, oder wie viele haben mich schon gesehen und haben nichts gesagt? Und was ist besser? Und du denkst dir, sich im Spiegel betrachten, bevor man auf andere Menschen trifft, ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das Spiegelbild offenbart uns doch so manches und regt uns zum Handeln an. Ist es nicht so? Stimmt die Frisur nicht? Machen wir sie zurecht? Ist das Gesicht schmutzig? Waschen wir es? Und stimmt was mit unserer Kleidung nicht, bringen wir es in Ordnung. Ja, selbst wenn wir Spuren einer Krankheit entdecken, gehen wir zum Arzt bzw. lassen uns behandeln. So vieles machen wir, wenn wir unser Spiegelbild anschauen. Gott sagt Folgendes in Jakobus 1, Verse 22 bis 25. Jakobus ist ziemlich weit hinten, bei Luther noch weiter hinten. Jakobus 1, 22 bis 25. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet Das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Jakobus vergleicht hier Gottes Wort mit einem Spiegel. Der normale Spiegel zeigt uns nur unsere äußere Erscheinung. Der Spiegel, das Wort Gottes dagegen, zeigt uns unser Innerstes, unseren geistlichen Zustand. Letzte Woche haben wir uns ja auch mit den zwei Möbelstücken, die im Vorhof der Stiftshütte stehen, haben wir darüber gelesen, und ich möchte das auch gern nochmal unterstreichen, indem wir 2. Mose, die Verse, Kapitel 30, die Verse 17 bis 21 lesen. Stiftshütte ist, kurze Erklärung, ist quasi der mobile Tempel, der transportable Tempel des Volkes Gottes gewesen. Gott hat Mose in Auftrag gegeben, hat gesagt, baut mir ein Heiligtum. Und da können wir eine ganze Reihe lesen, wie er das bauen soll. Und hier in 2. Mose Kapitel 30, Vers 17 bis 21 heißt es, der Herr sprach zu Mose. Es hat Gott zu ihm geredet. Er hat sich nicht was ausgedacht. Das war nicht ein genialer Architekt, der hier etwas entworfen hat, sondern der Entwurf kommt von Gott selber. Und da heißt es in Vers 17, und der Herr sprach zu Mose, fertige ein bronzenes Becken mit einem bronzenen Untergestell an, stelle es zwischen dem Zelt Gottes und dem Altar auf und füll Wasser hinein, damit Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße waschen können, bevor sie das Zelt Gottes betreten. Sollen sie sich jedes Mal mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben, genauso wenn sie sich dem Altar nähern, um für den Herrn ein Opfer zu verbrennen. Diese Vorschrift gilt für Aaron und seine Nachkommen für alle Zeit. Die Herleitung, die wir letzte Woche gehört haben, war einfach. Gottes Wort ist das Waschbecken, worin wir uns immer wieder reinigen sollen, bevor wir in die Gegenwart Gottes kommen. Wir hatten Folgendes gehört, letzte Woche in Epheser 5, Vers 25, 26 und 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst zu sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadelig. Also, es war ein ganz praktisches Schaubild, so wie eine Art 3D-Modell. Ein 3D-Modell, dass, wenn die Priester entweder in die Gegenwart Gottes kommen, in das Zelt hinein, oder an dem Opferaltar opfern, dass sie sich vorher Hände und Füße waschen sollen. Vom Epheser wissen wir, Wasserbad des Wortes, das können wir also für uns herleiten. Wenn wir Christen uns entweder dem Kreuz nähern, weil wir Vergebung unserer Sünden bitten, wenn wir Dinge zur Verfügung stellen wollen, Geld, Zeit, egal was, dann ist es wichtig, dass wir uns dem Wort Gottes auseinandersetzen, um durch das Wort Gottes den rechten Blick zu bekommen, um dann entsprechend aufrichtig und mit reinen Gedanken, Herzen, hier im ganz Praktischen mit reinen Händen und Füßen kommen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Jetzt fragst du dich aber, okay, die Herleitung ist einfach, Gottes Wort, das Waschbecken, worin wir uns immer reinigen sollen, bevor wir in die Gegenwart Gottes kommen. Aber wisst ihr, woraus das Becken gebaut wurde. Genau, aus Bronze, das steht ja da. Das war jetzt einfach. Aber aus was für einem Bronze wurde das gebaut? Hey, ich weiß was, was ihr nicht wisst, aber ihr wisst gleich. Und zwar, die Auflösung kommt in 2. Mose 38, Vers 8. Das Material war klar, es war Bronze. Und da heißt es in 2. Mose 38, Vers 8, das bronzene Becken und sein bronzenes Untergestell stellte Bezalel, also das war der beauftragte Künstler, der die Stiftshütte im Gesamtprojekt gebaut hat, stellte Bezalel aus den Spiegeln der Frauen her, die am Eingang des Zeltes den Dienst versahen. Das ist doch mal ein Hammer. Nirgends sonst steht das so detailliert. Zwei Dinge fallen uns auf. Dienst der Frau am Haus der Gemeinde war im Alten Testament üblich. Nicht ungewöhnlich. Und drum gibt's glücklicherweise in unserer Gemeinde da keine Diskussion, ob da eine Frau mal predigt, moderiert oder sonst irgendwas in Verantwortung kommt. Weil Dienst der Frau war im Alten Testament üblich. Also das bronzene Becken und sein Untergestell stellte Bezalel aus den Spiegeln der Frauen her, die am Eingang des Zeltes Gottes den Dienst versahen. Das war natürlich jetzt nicht ein Spiegel, wie wir das kennen, sollte aus Bronze sein, sondern es war ein ganz fein polierter Spiegel. Also ganz fein poliertes, bronzenes Material. Der Spiegel war so ja noch nicht erfunden, und wenn du auch Eisen oder Metall blank polierst, dann kannst du dich darin also relativ gut dein Spiegelbild sehen. Es ist ja nicht zu vergleichen mit der Qualität, die jeder billige Spiegel aus Ikea ist natürlich besser wie das damals war. Aber der wurde aus Spiegeln hergestellt. Und jetzt kommt wieder die Verbindung, und deswegen ist es ja auch so interessant, das Altes Testament, was da manchmal bildlich Gott den Menschen klar macht, hat eine geistliche Brücke, und es gibt uns diesen neuen Bezug, wenn wir wissen, dass in Jakobus 1, Vers 22 heißt, es reicht nicht nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selber. Denn wer nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Es gibt so viele Leute, die haben eine Bibel zu Hause. Die haben sogar 15 Bibeln zu Hause. Manch eine haben sie direkt nur neben den Kreuzworträtsel liegen, um aus der Bibel heraus die Kreuzworträtsel lösen zu können oder manche Fragen. Es überrascht mich doch immer wieder, dass immer wieder biblische Fragen in Kreuzworträtsel vorkommen. Ich mache das nicht gern. Aber wenn ich doch mal beim Arzt bin und länger warte, dann gucke ich mir mein Kreuzworträtsel an. Aber es nützt nicht nur, die Bibel zu haben und vielleicht sich auch darüber zu freuen, dass die zur Konfirmation, Crossover, Hochzeit oder sonst wann geschenkt wurde, sondern es ist wichtig, nicht nur es zu besitzen oder hören, sondern auch umsetzen, sonst belügen wir uns nur selber. Ein Mann und eine Frau, die sich nicht im Spiegel betrachten wollen, betrügen sich nur selber. Ein Mann, eine Frau, die sagt, wer weiß, was mich da erwartet, drum schaue ich besser nicht rein, ist ja nur jemand, der sich belügt. Aber die Menschen um ihn herum, die müssen ihn so aushalten, ertragen. Und es gibt Dinge, natürlich, mein Freund und ich, der Jürgen, wir hatten uns den Spaß gemacht, haben so gesagt, Gott hat schon Humor. Viele dachten, wir sind Brüder, und haben wir so gesagt, meine Nase ist so breit, wie deine lang ist und so. Aber so sind wir nun mal, da können wir ja nichts machen. Aber es gibt andere Dinge, und mitunter selbst wenn da nur im Mundwinkel ein bisschen Zahnpasta hängt, was doch eigentlich ein Zeichen ist von, der ist doch eigentlich hygienisch schon ganz gut drauf. Eigentlich hat er ja die Zähne geputzt. Ist selbst das eigentlich was, was eher den anderen abtürnt. Und so, oh, da hast du was. Es reicht nicht nur die Botschaft zu hören, ihr müsst es auch tun. Denn wer nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Also, wenn das kein Zufall wäre, dass der Spiegel damals das Waschbecken aus Spiegel gebaut wurden. Und während die Priester sich im Wasser wuschen, bekamen sie ein Bild von sich selber. Und so, während wir uns im Wasserbad des Wortes reinigen, Reinigung erfahren, bekommen wir ein klares Bild von uns selber. Und jemand sagte mal, während du die Bibel liest, liest die Bibel dich. Während du die Bibel liest, liest die Bibel dich. Sie gibt dir nämlich ein Bild zurück und gibt dir zu erkennen, wie du bist. Und ich hoffe doch nicht, dass du gewogen und für zu leicht befunden wirst von der Bibel. Indem wir in den Spiegel des Wort Gottes hineinschauen, sehen wir unseren geistlichen Zustand, wie Gott ihn sieht. Und was jetzt aber interessant oder auch gut ist, der Spiegel offenbart uns nicht nur Unangenehmes, sondern auch Erfreuliches. Er zeigt uns nicht nur unseren gefallenen Zustand ohne Christus, sondern auch, dass wir aus dem Glauben an Christus, was aus dem Glauben an Christus aus uns werden kann. Er bringt uns nicht nur die schmutzigen Lumpen unserer eigenen Gerechtigkeit ans Licht, sondern auch das fleckenlose, leuchtende, weiße Kleid des Heils in der Gerechtigkeit. Der Spiegel, das Wort Gottes, offenbart uns nicht nur die Verderbtheit und die Unvollkommenheit des alten Menschen ohne Christus, sondern auch die Heiligkeit und die Vollkommenheit des neuen Menschen in Christus. Wer also der Wahrheit über unsere eigene Sünden im Spiegel erkannt hat und darauf reagiert, indem er Buße tut, glaubt und dem Evangelium gehorchen will, der wird jemand sein, der beim nächsten Mal in den Spiegel schauend nicht mehr die sündige Natur sieht, sondern wie Gott ihn in Christus sieht. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Altes ist nicht nur vergangen, sondern Neues von Gott gewirkt ist entstanden. Das ist auch echt ein wichtiger Aspekt. Das Alte hört ja nicht nur irgendwann mal auf. Und wie gut ist es, dass wir auch zum Beispiel im Wort Gottes lesen, siehe, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und von wem kommt das Ganze? Von Gott. Altes ist nicht nur vergangen, sondern von Neues, von Gott gewirkt, ist entstanden. Jetzt haben wir die letzten Wochen ziemlich viel über Gottes Wort gehört. Ich habe in vielleicht 5, 6 Predigten, die ich jetzt in Folge gepredigt habe, die Dringlichkeit uns nahegebracht, uns doch dem Wort Gottes auszusetzen, sich damit zu beschäftigen, rein zu lesen, reinzuhören, sich in dem Spiegel zu betrachten, sich durch das Wasserbad des Wortes zu reinigen, zu überprüfen, wo ich stehe, wo ich persönlich bin, wo du bist. Und wisst ihr was? Wahrscheinlich fragt sich der eine oder andere, aber wie soll ich das umsetzen? Wie gehe ich daran? Was ist deine Bibellesepraxis? Und wie machst du das ganz für dich persönlich? Und da frage ich jetzt nicht so offen rum und möchte auch niemanden bloßstellen. Ich habe mal so mir eine Bibel gekauft, extra so zusammengestellt, und da hieß es, in einem Jahr durch die Bibel. Und das ging so, es waren Texte aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, aus dem Psalm und aus den Sprüchen. Und ich habe gemerkt, ich als Analphabet, Legastheniker, als schwer Lesender, habe das ein paar Tage versucht und habe dann gemerkt, also weiße Fahne geschwungen, ich schaffe das von der Summe nicht, weil die haben da geschrieben 15 Minuten am Tag, und ich habe gemerkt, ich bin mit 25 Minuten noch nicht durch. Und dann habe ich nur Linien abgefahren, gar nicht gemerkt, was ich gelesen habe. Und das ist doch eine große Herausforderung auch für uns Christen, dass wir alle viel über die Bibel gehört haben und auch manch einer die Tageslosung vielleicht liest oder sich aufs Handy projizieren lässt. Aber liest du, lese ich wirklich die Bibel? Haben wir ein Konzept, haben wir eine Kontinuität? Mein Bibelschulleiter, der hatte uns das sogar eher ein bisschen, wie sagt man da, abturnend gesagt, ich habe eine ganz einfache Methode, die Bibel zu lesen. Ich fange vorne an und höre hinten auf. Und wenn ich hinten fertig bin, fange ich vorne wieder an. Und da dachte ich mir, boah, da würde ich ja 2 Jahre im Alten Testament lesen und dann irgendwann ins Neue kommen. Also, und dann eben die ganze Bau der Stiftshütte, wenn du die Herleitung nicht begreifst, dann ist das ätzend langweilig, inklusive dieser Kapitel, wo es darum geht, wer wen gezeugt hat und wer der Vater von wem ist. Das ist zum Abgewöhnen. Wenn ich die Herleitung nicht begreife. Und ich habe mir hier ganz konkret Gedanken gemacht, wie gebe ich uns als Gemeinde eine Bibellese-Hilfestellung? Und ich habe mich dann darauf begrenzt und habe gesagt, okay, was doch uns als Gemeinde erstmal gut täte, ist, wenn wir ein Fundament haben und sagen, wir kennen das Neue Testament. Wir haben das mal im Kompletten gelesen. Und ich habe mich dann dran gesetzt die letzten Tage und habe mal versucht zu überlegen, was ist ein toller Zeitraum, sich dem Wort Gottes zu stellen, zu sagen, ich wage es mal, das Neue Testament durchzulesen. Und ich bin dann auf angeregt auch durch die Gemeindereflexion von Peter Riedel auf folgenden Gedanken gekommen, okay? Bibel lesen und Gebet muss was sein, was doch in unserem Alltag Platz findet. Wenn du am Sonntagmittag sagst, da habe ich mal Zeit, da habe ich Ruhe, da kann ich mal Bibel lesen und vielleicht, dann ist es doch nicht ein Glaube für den Alltag. Und so möchte ich uns jetzt ein Bibellesen vorschlagen und empfehlen, wo wir als Gemeinde vielleicht, wo du vielleicht ganz praktisch umgesetzt täglich 10 Minuten, wenn du so langsam liest wie ich, vielleicht bist du auch in 7 Minuten durch, von Montag bis Freitag dich an das Wort Gottes heranwagst, und ich verspreche dir, du bist mit dem letzten Tag der Schule vor den Sommerferien fertig mit dem ganzen Neuen Testament. Das klingt doch mal gut. Und stellt euch mal vor, und jetzt kommt dieser Wir-Effekt, stellt euch mal vor, wie wäre es, wenn wir alle bis zu den Sommerferien das Neue Testament durchgelesen haben, also ich rede von den Sommerferien 2015, wenn wir es einbetten in Gebet, in eine Zeit mit Gott, Herr, rede du durch dein Wort und dein Geist zu mir. Und wenn wir vielleicht auch gemeinsam als Gemeinde oder möglichst viele sagen, uns beschäftigen gerade die gleichen biblischen Texte. Wir sind gerade an den gleichen Kapitel dran und wir können uns darüber austauschen. Und der andere sagt, ich habe das auch gerade gelesen, ich kenne so oder mir ist dies und jenes aufgefallen. Ich mag euch nichts überstülpen. Wenn du ein bewährtes Bibellesekonzept für dich hast, bleib dabei. Aber für jeden von euch, der sagt, ich bis zu den Sommerferien das ganze Neue Testament durchgelesen, das würde ich doch mal wagen wollen. Und ich habe Folgendes gemacht. Und zwar sehr klein gedruckt für jeden Tag im Kalender Bibelstellen festgelegt. Und so, dass das ganze Neue Testament drin ist. Und was mich besonders freut daran ist, ich habe nicht nur stur Neues Testament von Anfang bis Ende gemacht, sondern wir starten jetzt, wer damit starten will, morgen mit Lukas 1. Und zwar, weil wenn wir jetzt im Lukas-Evangelium beginnen, dann haben wir gleich die ganze Weihnachtsgeschichte drin. Wir werden, wenn wir uns daran halten, werden wir ungefähr an Ostern, Karfreitag, im Johannesevangelium die Kreuzigung lesen. Wir sind an Christi Himmelfahrt, beginnen wir mit der Apostelgeschichte 1 und enden dann, das heißt, die Evangelien sind nicht nacheinander, sondern die kommen immer wieder, so wie sie in unserem Gemeindekalender voll reinpassen. Und die Themen, die du dann vom Kalender und vom Kirchenjahr eigentlich hast, die liest du gerade. Und ich mach uns da Mut zu sagen, sei dabei. Und es geht nur Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag ist frei. Das heißt, der gute Effekt ist, wenn ich mal in der Woche nicht dran gekommen bin, kann ich es am Samstag und am Sonntag nachlesen und die nächste Woche wieder voll neu starten und dabei zu sein. Ich habe hier hinten dran einen kleinen Bibelleseplan gemacht. Also es dauert ungefähr 10 Minuten täglich, Montag bis Freitag. Die sind so gemischt, dass es eben auf diese Tage passt. Mundgerechte Stücke zulesen, wobei ich nicht bereit war, da Kapitel auseinanderzureißen. Das könntet ihr ja für euch selber, wenn ihr den Zettel hier faltet, euch in die Bibel reinlegt, dann wisst ihr, wo ihr seid. Und guckt am nächsten Tag, bis wohin sollte ich lesen, damit ich bis zu den Sommerferien durchkomme. Und ich mache uns Mut, auch die, die heute nicht da sind, dass wir sagen, ey, ist kein Problem, ich habe Weihnachten großzügig ausgelassen, da musst du nicht in der Bibel lesen. Das heißt, nächsten Sonntag werde ich einen aktualisierten Plan mitgeben für alle die heute nicht da waren. Und die lesen einfach Weihnachten durch und könnten dann mit uns nach den Ferien mit dem Römerbrief beginnen. So sind wir alle gleichgeschaltet. Das ist nicht billig. Wollte ich euch nur sagen, dieser Zettel. Das kostet euch jeden Tag ungefähr 10 Minuten. Aber ich lade uns ein, dass wir uns nicht nur als Hörer von Predigten über das Wort Gottes laben und sagen, ach, das war jetzt echt toll, was wir also über das Wort Gottes gehört haben, sondern jetzt Täter sind und sagen, ich möchte die geistliche Speise, die geistliche Nahrung hören und ich fange jetzt mit der Weihnachtsgeschichte an. Ich werde mich an Lukas wenden und dann durch den Römerbrief und durch die anderen Briefe wieder zu einem Evangelium, wieder Briefe, irgendwann wieder ein Evangelium. Und ich glaube, dass Gott das gebrauchen und segnen wird. Und dass du und ich und dass wir als Gemeinde davon eine Dynamik erleben, dass Erfahrungen sagen, steht ja auch hinten nochmal drauf, deswegen stimmt's auch, dass wenn du 6 Wochen lang etwas als eine neue Gewohnheit eintrainierst, wird es als Gewohnheit bleiben. Und es wird Zeiten geben, wo man keine Lust dazu hat. Und es ist okay. Und man muss nicht bis zum Ende durchhalten. Und man kann einfach nur sagen, ich hab's mal probiert, Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass ich es wirklich großzügig bemessen habe, auch die Zwischenzeiten, Samstag, Sonntag frei, klingt das nicht toll. Und doch zu merken, bis zum Sommerferien das Neue Testament durchgelesen. Wer weiß, was wir dann vielleicht sagen, dass wir uns weiter konkreter mit den biblischen, mit den prophetischen Worten aus dem Neuen, Alten Testament kümmern, mal die Mosebücher lesen. Aber hier ist mal ein Anfang. Wir wollen nicht nur Hörer sein, wie wir als Gemeinde vom geistlichen Zustand sind, sondern wir möchten auch etwas umsetzen und sagen, wir packen was an. Seid ihr mit dabei? Okay, ich möchte mit uns beten. Predigt schon fertig. Ein Ding war auch, dass wir echt nicht so lange Gottesdienste halten sollen. Und ich möchte mit uns echt beten und ich glaube, dass Gottes Wort sich uns offenbaren möchte. Und ich lade euch ein. Ich habe heute 40 Zettel. Ich hätte wahrscheinlich 80 machen sollen, dann wären mehr Leute gekommen. Und ich möchte das Ganze aber nochmal in Gebet betten. Und vielleicht bitte ich euch einfach, dass wer kann, doch mit mir mal aufsteht. Jesus, du bist so klar und so eindrücklich und manchmal so bildlich, fast schon kindlich in dem, wie du Bilder benutzt. Und dieses Bild, dass das Wort Gottes ein reinigendes Wasserbad ist. Und der praktische Hinweis, dass dieses Becken aus dem Alten Testament aus Spiegeln gebaut wurde. Und im Neuen Testament die Herleitung ist, wer das Wort Gottes nur hört und nicht danach handelt, ist wie jemand, der in den Spiegel guckt und vergisst, wie er aussieht. Ich bete echt von Herzen, Jesus, dass wir als Gemeinde, aber jeder Einzelne von uns in der Individualität in unserer Beziehung zu dir wachsen, weil wir dein Wort kennen, weil wir es täglich essen und weil wir es aufnehmen als Menschen, die danach lechzen, die hungrig sind und sagen, dein Wort ist mehr wert als die besten Speisen, die es so gibt. Und in Jesu Namen bete ich, dass wir, die wir heute hier sind und diesen Bibelleseplan vielleicht in Empfang nehmen wollen, dass wir auch eine Dynamik dadurch, dass es eine Dynamik in unserer Gemeinde bekommt, dass wir uns echt gegenseitig positiv ermutigen. Jesus, es ist doch kein Zwang und keine Last, dir nachzufolgen. Du sagst, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und so bete ich, dass wir das erleben und mit Freude so weitertragen. Und dass der Spiegel Gottes, und das möchte ich auch dir, Jesus, sagen, hab du die Erlaubnis, während wir dein Wort Gottes lesen, dass du uns liest. In Jesu Namen. Amen.